Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, seit einer Woche beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Ruhe, Sabbat, Sonntag, Feiertag. Unterschiedliche Aspekte, die an den Abenden der Allianz Gebetswoche dabei waren, haben noch viele verschiedene Facetten und Teilgesichtspunkte genauer angeschaut. Heute jetzt der Sabbat und die Hoffnung. Meine Vermutung ist, dass wir alle bei diesen Stichworten Ruhe, Erholung, Feiertag unterschiedliche Gedanken im Kopf haben, dass uns da unterschiedliche Dinge bewegen. Es wäre eigentlich spannend, jetzt mal so die ganze Gottesdienstgemeinde zu fragen, was bewegt euch da eigentlich, wenn man das hört oder wenn ihr das hört? Wir können nicht alle fragen. Ich habe aber zwei gebeten, mir dazu ein paar Fragen zu beantworten. Und darum bitte ich Dorothea Turk-Budereck und Fabian Kissing, mal zu mir hier nach vorne zu kommen. Ja, ganz kurze Vorstellung. Dorothea Turk-Budereck ist begeisterte Lehrerin, auch wenn ihr Beruf immer wieder viel abverlangt. Sie ist ehrenamtlich engagiert in unserer Gemeinde, im Presbyterium, in der Musik, im CVM, Frauenarbeit, Chorarbeit und seit ein paar Monaten jetzt auch noch ehrenamtliche Vorsitzende, genannt Präses des CVM Westbundes. Da kann man sich vorstellen, dass viel zu tun ist. Fabian Kissing, jung, dynamisch, erfolgreich, von Beruf Mitarbeiter im Controlling in einer bekannten Firma in Meinerzhagen, die nach einem deutschen Raubtier benannt ist. Nein, eigentlich nach der Familie, die sie gegründet hat. Er ist Mitarbeiter in der Jugendarbeit, Kassenwart im CVM und begeisterter Baumhausbauer. Zwei Fragen habe ich an euch beiden. Erste Frage, wenn ihr persönlich diese Stichworte hört, Sabbat, Sonntag, Ruhetag, an was denkt ihr dann? Was löst das in euch ganz persönlich aus? Wer fängt an? Fabian.
Also Sonntag heißt auf jeden Fall erstmal nicht für den Lebensunterhalt arbeiten. Ruhetag, das ist für mich ein Tag vor allem, wo ich das mache, woran ich Freude habe, was mir irgendwo auch dient. Und das kann dann durchaus ziemlich aktiv sein.
Aktiv zum Beispiel?
Aktiv zum Beispiel draußen unterwegs sein, mit Freunden aktiv Sachen unternehmen und so ein richtig guter Sonntag, ich sag mal, der bildet so die Klammer, wenn es passt, morgens mit dem Gottesdienst und abends mit dem Hauskreis und dazwischen dann ein bisschen Action.
Ja, Doro, wie ist das bei dir?
Ich bin schon älter, ich habe es aufgeschrieben. Ja, der Sonntag hebt sich heraus aus allen anderen Tagen, finde ich. Ich tue nicht das, was ich die ganze Woche über tue. Ich esse etwas Besonderes, ich kleide mich ein bisschen schicker, ich gehe zum Gottesdienst, egal wo ich bin. Ich freue mich am Singen und ich bin dankbar für die besondere Gemeinschaft, die Gott schenkt, die Gemeinschaft mit Menschen und mit Gott selbst. Und ich denke an diesem Tag besonders an Jesus. Ich feiere das Leben und ich freue mich auf die Ewigkeit. Und ich danke Gott dafür, dass es diesen Tag, diesen besonderen Tag für uns gibt, und zwar jede Woche. Und ich glaube, dass wir uns selbst schaden, wenn wir diesen Tag behandeln, wie wir jeden anderen Tag behandeln, und dass wir Segen erleben, wenn wir ihn auch besonders als Geschenk annehmen. Und ein Gedanke gefällt mir ganz besonders am Sonntag. Der Sonntag ist ein Tag ohne Kritik. Wenigstens heute am Sonntag verbiete ich mir jede Kritik. Das Meckern und das Unzufriedensein und das Vergleichen. Heute wenigstens will ich auf das Ja hören, das Gott zu allen Menschen und zu seiner ganzen Schöpfung sagt. Und ich will Ja sagen und nicht immer Nein.
Ja, danke für diese Antworten. Zweite Frage. Wenn es in eurem Alltag mal so richtig eng wird, so richtig drubbelig oder wirklich heftiger Stress aufkommt, wonach sehnst du dich dann eigentlich?
Also ich finde, die beste Möglichkeit, um dem zu entkommen, ist dann wirklich 2, 3, 4 Tage raus in die Natur, das Handy höchstens im Flugmodus dabei, um Fotos zu machen und dann wandern gehen, am besten nicht alleine, sondern zu zweit und zu dritt. Und ja, ich finde, in ganz kurzer Zeit tritt da der Alltag ganz weit zurück und irgendwie, wenn man so unmittelbar in Gottes Schöpfung unterwegs ist, dann kommt die einem ganz, ganz unweigerlich nahe und ja, ist schlechtes Gutes, ist Geheimnis, weil das so gut ist, mache ich das auch mehrmals im Jahr.
Okay.
Ja, vor allem sehne ich mich in solchen vollen Zeiten danach, genau das machen zu können, was ich gerade nicht tun muss. Also ich habe zum Beispiel in der ganzen vergangenen Woche eigentlich ununterbrochen am Schreibtisch gesessen. Ich habe alle Zeugnisse für meine Klasse geschrieben. Ich habe 3 Gutachten für die Prüfung für meine Lehramtsanwärterin geschrieben und noch einen Entwicklungsbericht für ein Kind aus meiner Klasse. Alles musste bis Freitagabend fertig sein, damit ich am Samstag und am Sonntag frei hatte. Und die ganze Woche über habe ich mich darauf gefreut, am Samstag aufzuräumen und zu putzen. Jetzt putze ich sehr gerne und ich räume auch sehr gerne auf. Also, wenn es richtig wichtig, richtig voll ist in meinem Leben, sehne ich mich danach, genau das zu tun, was ich gerade nicht tun darf. Und ich sehne mich danach, Dinge zu tun ohne Zeitfenster. Ich hasse Zeitfenster. Dinge zu tun und ich muss nicht fertig werden. Und ich sehne mich danach, äußerlich und innerlich zur Ruhe zu kommen, also wirklich auch innerlich still zu werden und auch in die Stille zu gehen. Ich sehne mich danach, nicht reden zu müssen und nicht denken zu müssen. Ich sehne mich nach einer Auszeit, Zeit zum Einatmen und zum Ausatmen.
Ja, herzlichen Dank an euch beiden für diese spannenden Antworten, wo man auch merkt, wie das, was man hofft und das, was man erlebt, auch ein bisschen unterschiedlich ist und doch auch Gemeinsamkeiten hat. Ja, herzlichen Dank euch beiden. Ja, soll ich überhaupt noch weitermachen oder reicht uns das für heute? Ich fand es wichtig, mal so ein bisschen reinzuhören, was löst das eigentlich in uns aus? Weil ich glaube, dass das Reden von Ruhe, Feiertag, Sabbat, Sonntag wirklich Menschen Unterschiedliches auslöst an Gedanken und Assoziationen. Wir haben es schon gemerkt. Ich will es nochmal so ein bisschen vielleicht auch schematisch aufs Leben übertragen und sagen, junge Leute verbinden mit Stille, Ruhe vermutlich eher Langeweile. Die wollen Action, die wollen Aktivität, was erleben, die Welt kennenlernen, unterwegs sein. Menschen, die voll eingespannt sind im Leben, Familienphase, beruflich eingespannt, gefordert, da ist Ruhe ein Sehnsuchtswort. Endlich ohne Terminkalender, ohne Stress tun, was ich sonst nicht tun kann. Vielleicht ist da der Samstagmorgen so der besondere Sehnsuchtszielpunkt. Gemütlich frühstücken und dann diesen Tag oder das Wochenende insgesamt kommen lassen. Wenn man dann auf den Ruhestand zugeht, wird das nochmal ein bisschen anders. Da merkt man dann, wie bestimmte Dinge einem auf einmal anstrengender sind als früher. Dass man längere Ruhepausen braucht oder mehr davon, als man in den früheren Jahren gebraucht hat. Und dann taucht am Horizont so Ruhestand als Zukunftsvision auf. Endlich nicht mehr müssen, nur noch dürfen. Wenn man dann die Leute fragt, die gerade in Ruhestand gegangen sind, erlebe ich es oft, dass die sagen, Ruhe? Ich weiß gar nicht, wann ich früher noch gearbeitet habe. und der sprichwörtliche Rentnerstress greift um sich. Bei manchen ist es nicht so, die tun sich schwer, dann eine sinnvolle neue Aufgabe zu finden. Und dann kann es sein, dass im Alter sich das Ganze nochmal umkehrt, dass sich das Wort Ruhe, Stille, dann vielleicht eher auch mit Einsamkeit verbindet. Mit der Sehnsucht, eben nicht immer nur Ruhe zu haben, sondern Menschen zu treffen, in seiner Nähe zu haben. Oder vielleicht doch noch irgendwas Sinnvolles tun zu können. Von daher löst dieses Wort von der Ruhe und vom Sonntag Unterschiedliches aus bei Menschen. Und doch glaube ich, dass es da so bestimmte Übereinstimmungen gibt, bestimmte Konstanten, bestimmte Dinge, die sich wiederfinden und die sozusagen eine gemeinsame Hoffnung deutlich machen. Die Hoffnung, die man vielleicht so umschreiben kann, frei sein. Nicht fremdbestimmt zu sein. Das tun können und dürfen, was ich gerne möchte. Danach sehne ich mich. Gute Beziehung, gutes Miteinander. Durchaus etwas tun, was mir Freude macht. Nicht vor allen Dingen nicht dürfen, sondern Freiheit. Ich glaube, das ist so die Gemeinsamkeit eigentlich bei dem, was Menschen sich wünschen und ersehnen. Und mit diesen Gedanken im Hinterkopf wollen wir jetzt an unseren Bibeltext herangehen. Drei Gedanken, einen etwas längeren und zwei kurze. Der erste Gedanke ist für mich überschrieben mit auf dem Weg zur Ruhe. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Steht da im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 9. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Man fragt sich ja, worum geht es jetzt hier eigentlich? Und da ist es gut, Kapitel 3 und 4 auch mal im Zusammenhang wahrzunehmen. Da beschäftigt sich der Schreiber dieses Briefes, von dem wir ja nicht wirklich wissen, wer es war, er beschäftigt sich damit, wie das damals war beim Volk Israel in der Wüste. Und er tut das, indem er Bezug nimmt auf Psalm, auf einen Psalm, auf Psalm 95. Auch dieser Psalm erzählt, wie die Mosebücher, die Geschichte des Volkes in der Wüste. Und von daher hat er etwas vor Augen, was er mit Ruhe meint. Das ist dieses Volk. Sklaverei, keine ruhige Minute. Unterdrückt, fremdbestimmt, misshandelt. Gezwungen, Dinge zu tun, die man nicht tun will. Und dann Befreiung. Herauskommen aus diesen Zwängen durch Gott und sein wunderbares Eingreifen. Und dann bricht dieses Volk auf. Von Gott mit härtesten Maßnahmen diese Freiheit erkämpft. Dann ist diese Freiheit sofort wieder gefährdet und Gott rettet sie durch ein Wunder vor ihren Feinden und sie ziehen durchs Rote Meer. Und dann sind sie in der Wüste. Gott begegnet ihnen, schließt einen Bund mit ihnen, sagt, wenn ihr mit mir zusammen sein wollt, dann haltet meinen guten Willen ein, weil der dem Leben dient. Und dann sind sie unterwegs in der Wüste und dann berichten die Mosebücher und der Psalme und alle übereinstimmend, dass es dann zu großen Problemen kommt. Da ist der Weg lang und anstrengend und staubig und steinig und Hunger und Durst tauchen auf und gefährliche Situationen passieren auf einmal. Und auf einmal ist das, was Gott verheißen hat, gar nicht mehr so interessant. Was hat Gott verheißen? Verheißen hat Gott ein Land. das verheißene Land, das zugesagte, das versprochene Zukunftsland, wo Milch und Honig fließen, wo alles da ist, was man zum Leben braucht, wo es nicht mehr mühsam ist, sondern man leben darf. Frei sein, selbst bestimmen, Gemeinschaft erleben, Versorgung erleben, Freiheit. Das war das, was Gott ihnen zugesagt und versprochen hatte. Und mit der Zeit verliert dieses Zukunftsbild, diese Hoffnung an Kraft. Und die alltäglichen Wüstenerfahrungen werden immer stärker. Und sie führen dazu, dass die Menschen anfangen und sagen, war doch eigentlich gar nicht so schlecht in Ägypten. Wir hatten mindestens zu essen. Klar, wir waren nicht frei, aber wir hatten auch keinen Hunger. Und sie fingen an zu meckern und zu mosern und zu murren und sie probten den Aufstand gegen Mose und damit auch gegen Gott. Das ist die Geschichte von der Wüstenwanderung. Sie wird dann erzählt, dass das 40 Jahre so ging. Und es wird erzählt, dass Gott dann sagt, okay, wenn diese Ruhe im Land euch so nicht so viel wert ist, dass ihr bereit seid, das hier durchzuhalten, dann müsst ihr da nicht hinkommen. Dann gebe ich euch euren Willen, dann werdet ihr diese Ruhe nie erreichen. Und erst die nächste Generation wird die Chance haben, hinzukommen. Genau das ist das Bild, was der Schreiber des Hebräerbriefs vor Augen hat und den Menschen in seiner Gemeinde oder in seinen Gemeinden noch einmal vor Augen malt und sagt, guckt euch das an. War das nicht schrecklich, dass die Leute eine Verheißung hatten, eine Zusage Gottes, eine Zukunft? Und sie haben nicht geglaubt. Sie haben das abgelehnt, sie haben gesagt, das hat doch keinen Sinn, alles nur Fantasie. Lieber das, was wir in der Hand haben, als das, was Gott uns zugesagt hat. Und er sagt das auf einem bestimmten Hintergrund. Der Hebräerbrief ist ein Mutmachbrief, ein Durchhalterbrief. Weil der Schreiber in seiner Zeit das auch erlebte. Da hatten Menschen begeistert angefangen zu glauben an Jesus. Folgten ihm nach, waren in den Gemeinden, feierten Gottesdienste zusammen und warteten darauf, dass dieser Jesus zurückkommt und endlich diese Welt ans Ziel bringt und sein Reich aufrichtet und alles gut wird. Und da sagt der Schreiber, Leute, passt auf. Seht zu, dass nicht das Gleiche passiert, was damals passierte in der Wüste. Seht zu, dass ihr nicht das Ziel aus dem Auge verliert. Weil auch da war es so, es wurde mühsamer. Es zog sich hin, Jesus war immer noch nicht wiedergekommen. Und es gab langsam Widerstand und Druck und Ärger. Weil die Christen anders lebten als die übrige Gesellschaft. Und Widerstand und Verfolgung. Und die ersten waren dabei, das Ganze als Illusion zu sehen. Es fing an zu bröckeln. Der Gottesdienstbesuch nahm ab. Und auch sonst machten sich einige rar und einige ließen den Glauben wirklich fahren. Und dann sagt der Schreiber, Leute, denkt an das, was in der Wüste passiert ist. Es gibt immer noch diesen Ort der Ruhe, der Hoffnung, der Sehnsucht. Und wir merken an dieser Stelle, wie das Wort Ruhe für uns gar nicht all das umfasst, was eigentlich gemeint ist. Was damals in der Wüste den Menschen fürs Land versprochen war, das kann man eigentlich auch mit anderen Worten wiedergeben. Das Wort, was in der Bibel oft für so etwas auftaucht, ist das Wort Frieden, Shalom. Heil ist das andere Wort, was dafür benutzt wird. Diese Ruhe, die den Israeliten vor Augen gestellt wurde und die Ruhe, die der Hebräerbrief seinen Gemeindegliedern vor Augen stellen will, umfasst all das. Freiheit. Alles haben, was zum Leben nötig ist. Keinen Mangel leiden. Und ungebrochene, gute Beziehungen mit Menschen und vor allen Dingen auch mit Gott. Gottes Gegenwart, in seiner Nähe sein dürfen. Alles ist gut. So könnte man das auch umschreiben. Ruhe, Frieden, Heil. Und darum sagt der Hebräerbrief, Leute, verspielt doch diese Zukunft nicht. Gebt nicht den Glauben auf. Hört nicht auf, dran zu bleiben und auf dem Weg zu bleiben. Es lohnt sich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze sausen zu lassen, sich zu verhärten, Gott an sich abprallen zu lassen. Tut das nicht. Auf dem Weg zur Ruhe. Haltet durch. Und ich denke an uns. An unsere Unruhe. An den Stress, unter dem wir stehen. Ich denke an unsere eigenen Mühen und Plagen, an unsere eigenen Wüstenerfahrungen. Ich denke an das, was uns das Leben schwer macht und uns den Mut raubt. Gefahren zu durchstehen, Verluste zu erleiden. Da kann man doch mutlos werden, oder? Wenn die Zahlen der Menschen, die Jesus Christus vertrauen, an ihn glauben, ihm folgen, nach seinem Wort leben wollen, kleiner werden. Wenn sogar die offiziellen Zahlen der Kirchenmitglieder ständig bröckeln und fast erdrutschartig das Ganze zusammenfällt. Oder wenn man den Eindruck hat, in den Kirchenleitungen passieren Entscheidungen, die nicht zum Guten sind, sondern die Probleme herstellen, die dem Wort Gottes nicht entsprechen und so weiter. Und dann noch die ganzen persönlichen Dinge, die uns zu schaffen machen. Menschen, von denen wir Abschied nehmen müssen, die uns lieb waren. Krankheiten, die unser Leben eingreifen und es zerstören. Hat es Sinn, durchzuhalten? Hat es Sinn, sich nach dieser Ruhe, nach diesem Frieden, nach diesem Heil weiter vorwärts zu gehen, weiter auf dem Weg zu bleiben, dran zu bleiben, nicht aufzugeben? Oder ist das alles nur Illusion? Bleib dran. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes, sagt der Hebräerbrief. Manche haben es vielleicht schon mitbekommen. In der vergangenen Woche gab es ein tragisches Ereignis. Eckhard Link, Pfarrer an der Kreuzkirche in Lüdenscheid, 54 Jahre alt, sehr viel Gutes in den letzten Jahren in der Gemeinde getan, bewirkt, Menschen begleitet, kommt am Montagmorgen ins Krankenhaus mit der Diagnose Leukämie und am Donnerstag kommt die Nachricht, dass er am Donnerstagvormittag schon verstorben ist. So schnell vorbei. Und man kann sich fragen, wo ist denn Gott? Was ist denn mit den Zusagen von Heilung und Heil? Wenn eine Gemeinde jetzt da steht und ihren Seelsorger verloren hat, man gar noch nicht weiß, wie das dann mal weitergehen wird, ob die Stelle überhaupt wieder voll besetzt wird und so weiter. Und dass eine Familie, 3 Kinder, dabei erwachsen zu werden, die einen mehr, die anderen schon noch etwas weniger, und der Vater ist nicht mehr da. Gott, wo bist du? Was ist das Ziel? Hat es überhaupt Sinn, noch weiterzumachen? Eckhard Link hat aus dem Krankenhaus heraus seiner Gemeinde noch einen Brief geschrieben. Und er hat die gleiche Stoßrichtung wie der Hebräerbrief. Er sagt nämlich, Leute, bleibt dran. Bleibt an Jesus. Bleibt auf dem Weg. Man spürt es ihm ab, dass ihm das nicht leicht fällt, was er selbst durchmacht und erlebt. Und da hat er auch damit gerechnet, dass ihm noch etwas Zeit bleibt. Vielleicht auch damit, gesund zu werden. Aber der Tenor dieses Briefes ist, Leute, bleibt an Jesus. Vertraut ihm, er ist gut. Und das, was er zusagt, das ist Wirklichkeit und wird Wirklichkeit. Bleibt dran, bleibt auf dem Weg zur Ruhe. So, lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams, sagt der Hebräerbrief. 2 kurze weitere Punkte, ein Vorgeschmack der Ruhe. Die große Ruhe, der große Frieden, das Heil in Gottes Welt, das darf unser Lebensziel sein und soll es sein. Aber das soll nicht irgendwo nur am Ende stehen, sondern das, was dann auf uns zukommt, soll hier schon zeichenhaft Wirklichkeit werden. Wir dürfen jetzt schon einen Vorgeschmack erleben. Und genau das ist der Ruhetag, der Sonntag. Das war nämlich schon eine Erfahrung, die auch die Israeliten in der Wüste machen durften, als sie raus waren aus der Sklaverei. Da fing ein neues Leben an. Und zu diesem neuen Leben in Freiheit, obwohl in der Wüste, gehörte, dass sie auch da schon ein Stück diese Ruhe des neuen Landes erleben durften. Das ist ja spannend. Als sie nichts zu essen hatten und Gott sie durch tägliche Wunder mit Essen versorgt, da wird trotzdem der Ruhetag schon eingeführt. Da müsst ihr nicht mal Essen sammeln. Da könnt ihr von dem leben, was ich euch am Tag vorher gegeben habe, sagt Gott. Und an dem Tag vorher gebe ich euch extra deswegen mehr. Und sie sollen schon einen Vorgeschmack dessen erleben, was dann noch auf sie zukommt. Und das ist der Sinn des Sonntags. Vorgeschmack auf Gottes gute neue Welt. Dann werde ich ganz mit Gott zusammen sein. Dann werde ich ihm Auge in Auge gegenüberstehen. Und dann wird es kein Leiden und kein Geschrei und keine Schmerzen und keinen Abschied und keinen Tod mehr geben. Aber heute am Sonntag im Gottesdienst darf ich schon im Kontakt sein mit diesem Gott. Darf ich ihm schon begegnen? Darf ich schon hören, wie er in mein Leben hineinredet und ich zur Ruhe komme? Frieden finde, durch Vergebung, durch Zuspruch seiner Liebe und seiner Gnade und seiner Nähe. Darf ich heute schon anfangen, ihn zu loben, so gut ich das heute kann? Dann wird es perfekt sein, aber wir wollen es heute schon anfangen. Dann werde ich immer mit ihm reden können, aber ich darf auch jetzt schon mit ihm reden, im Gottesdienst und sogar in jeder Minute meines Lebens. Gottesdienst als Vorgeschmack auf Gottes neue Welt. Freiheit, Gottes Liebe, Zuwendung, Zuspruch, Freude erleben, sich über Gott freuen, sich an der Musik freuen, sich aneinander freuen, Und dann darf ich diesen ganzen Tag in dieser Freiheit weiterleben. Ich muss nichts. Ich darf Dinge tun, die schön sind, die mir gut tun. Gemeinschaft erleben mit anderen, ohne auf Termine achten zu müssen. Vorgeschmack, der Ruhetag auf Gottes Welt. Und dann sogar nicht nur dieser eine Tag, sondern an jedem Tag diese Zeit der Ruhe und der Stille, die ich mir reservieren darf für das Gespräch mit Gott, wo er schon auf mich wartet, wo ich in seiner Nähe sein darf, einfach sein darf, mit ihm reden, auf ihn hören. Und auch da, an jedem Tag schon ein Stück auf dem Weg, ein Stück Vorgeschmack auf Gottes Frieden, auf seine Ruhe, auf sein Heil. Und diese Momente sind es dann, die mein Vertrauen zu Gott stärken, die meinen Glauben festigen, die meine Hoffnung stärken und mein Durchhaltevermögen. Letzter Gedanke, ein Wort, das die Ruhe stört und das doch Ruhe schafft. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Man denkt, hä? Du hast gerade von Ruhe geredet. Was soll jetzt das? Das Reden von einem Schwert, das durchdringt, das klingt sehr bedrohlich, lebensbedrohlich. Ist das so, dass Gottes Wort lebensbedrohlich ist? Nein, das ist nicht gemeint. Das ist anders gemeint. Es ist so gemeint, dass wir den Weg finden sollen, der in diese Ruhe führt. Und der Weg zu Gottes Ruhe führt über Gott und sein Reden in seinem Wort. Der Weg zur Ruhe, zum Frieden bei Gott führt über das Vertrauen auf Gott und sein Wort. Vertrauen auf Gott, Vertrauen, dass seine Wegführungen, auch die, die ich nicht verstehe, trotzdem von ihm her gut sind. Dazu gibt er uns das Wort. Gott redet zu uns, in der Regel durch sein Wort, die Bibel. In der Stille aber auch und im Gebet. Und darauf will der Hebräerbrief nochmal sagen, setz dich diesem Wort aus. Das ist es, was dir den Weg zur Ruhe und zum Frieden zeigt. Vertraue diesem Wort. Ja, und dann kannst du es erleben, dass auf einmal, und das ist manchmal auch ein Stück erschreckend, dass dieses Wort in uns eindringt, so wie ein geschärftes Schwert durch alles durchgeht. So kann Gottes Wort bis ins Innerste unseres Geistes, unserer Seele gehen. Und dann deckt es auf einmal auf, welche Motive da in meinem Herzen leben, warum ich bestimmte Dinge tue oder andere nicht. Es dringt durch, sagt der Hebräerbrief, aber es ist gut. Lass dieses Wort dich durchdringen, dass es dir hilft, den richtigen Weg zu finden. Dass es dir hilft, nicht müde zu werden, nicht unterwegs aufzugeben, nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Setz dich diesem Wort aus. Vertrau Gottes Reden. Mach dich auf den Weg. Und dann passiert in der Tat etwas, was auch erschreckend ist. Es gibt beides. Da, wo Gott redet, da entsteht immer Glauben, Vertrauen, Zuversicht, Hoffnung. Aber leider passiert es da auch immer, und das ist ganz normal, dass Menschen sich diesem Wort gegenüber verschließen, verhärten und es an sich abperlen lassen. Aber das muss noch nicht endgültig sein. Und das ist die Hoffnung, die der Hebräerbriefschreiber hat, dass er sagt, Leute, verhärtet euch nicht. Und wenn ihr hart geworden seid, lasst Gottes Wort neu an euch wirken und in euch eindringen, dann gibt es auch Neues. Und dann kann Neues geschehen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Am Ende unseres Lebens, am Ende der Zeit, aber auch heute schon, im Vorgeschmack, am Sonntag und in der Stille vor Gott. Lasst uns beten. Herr, auch wir erleben manchmal Wüstenzeiten und auch wir stehen in der Gefahr, uns zu verhärten, dicht zu machen vor dir. Darum ist es gut, wenn wir auch manchmal aufgerüttelt werden durch ernste Dinge, ernste Worte, die du zu uns sagst, denn wir wollen nicht zurückbleiben, wir wollen unterwegs bleiben, wir wollen die Hoffnung nicht loslassen und nicht verlieren, sondern wir wollen an dir und deinen Zusagen festhalten, damit du auch uns, jeden von uns, in diese deine Zukunft, in deine Ruhe, in deinen Frieden, in dein Heil hineinbringst. Amen.